Ja, wir haben heute Vormittag noch die letzten Kapitel von Richter. Wir sind ja bis Kapitel 17 gekommen. Ich erinnere daran, die beiden Nachworte, die wir hier haben, zeigen den Niedergang. Das eine Nachwort, Kapitel 17 und 18, den Verfall der Einrichtung des levitischen Priestertums. Dieser Ausdruck levitisches Priestertum ist, da wird der Ausdruck Priester ein bisschen im weiteren Sinne verwendet. Der Ausdruck kommt aus Hebräer 7. Ja. Die Leviten waren auch in einem gewissen Sinn auch Priester. Sie waren nicht hohe Priester und sie waren nicht Diener im Heiligtum, aber sie waren ja auch Diener an der Stiftshütte, beziehungsweise Diener im Tempel, Tempeldiener. Und von daher kann schon dieser Name Priester auf die Leviten angewandt werden. Hebräer 7 macht das auch. Und hier an dieser Stelle, ja, wird ja der Levit auch ein Priester, jedenfalls ein Priester, ein Privatpriester, aber dennoch ein Priester. Und dann haben wir das zweite Nachwort, den Verfall der Einrichtung der allgemeinen Versammlung aller Stämme in den Kapiteln 19 bis 21. Wir hatten gestern also Kapitel 17 die Vorgeschichte betrachtet. Micha stellt mit gestohlenem, dem Herrn geweihtem Geld einen Götzen her, also ein Götzenbild, muss man sagen, ein Bild her, ein Gussbild oder was auch immer. Was da dargestellt wurde, wissen wir nicht. Aber es war alles im Rahmen des israelitischen Gottesdienstes. Ja? Also man hat hier den israelitischen, die jüdische Religion sozusagen angeglichen an die heidnischen, an die heidnische. Man hat nicht jetzt dem Moloch oder dem Chemosh oder sonst einen verehrt, sondern nach wie vor Jahwe, aber auf heidnische Art und Weise. Das ist ja auch in der Geschichte Jesu Christi, in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi auch geschehen, beziehungsweise in denen, die dann sich noch nannten Gemeinde Jesu Christi, im Laufe der Kirchengeschichte. Dass man zwar im Namen des Christentums dann heidnische Mittel wieder eingeführt hat, heidnischen Gottesdienst. Weil man einfach sich nicht mehr interessiert hat für das Wort Gottes, was Gott selber sagt. Micha hat sich dann einen Leviten als Priester angeheuert, haben wir gestern noch gelesen. Und Kapitel 18. Haben wir jetzt also die Daniter, der Stamm Dan. Diese zwei Kapitel hängen zusammen, Kapitel 17 und 18, wie wir dann gleich sehen werden. Dass dieser eine Priester, den Micha sich genommen hat, der wird dann ein Priester im Stamme Dan. Die Daniter wollen also ihr Erbe vergrößern und suchen sich einen neuen Platz. Könnte jemand lesen die Verse 1 bis 5? Ja, danke. Also, hier haben wir gelesen, das ist ein Hohn, was hier steht in Vers 1. Die Daniter, die müssen sich einen neuen Platz suchen, weil bis auf diesen Tag war ihnen inmitten der Stämme Israel nichts als Erbteil zugefallen. Das stimmt gar nicht. Es war ihnen sehr wohl etwas als Erbteil zugefallen. Josua hat es ihnen ausgeteilt und sie haben es bekommen. Aber sie haben die Feinde nicht vertrieben. Also, das ist nur eine... Es ist eine nicht exakte Darstellung. Ja, der Schreiber hat es aber so geschrieben, denn genau das war die Meinung der Daniter, oder? Es ist ihnen nichts zugefallen. Sie haben nichts bekommen, aber selbst verschuldet, weil sie die Feinde nicht vertrieben haben. Und dann, also jetzt treffen sie diesen Micha und seinen Priester, und jetzt möchten sie den Herrn fragen. Ja, der Wunsch, nach dem Willen Gottes zu fragen, das ist ja gut, aber er kommt ein bisschen spät. Ja. Nachdem sie schon längstens die Entscheidung getroffen haben, kommen sie jetzt auf die Idee, wir könnten ja auch noch fragen und um den Segen des Herrn bitten, nachträglich, ja, um das Gewissen, vielleicht um das Gewissen zu beruhigen. Aber sie fragen hier diesen angeheuerten Priester, Leviten. Sie haben nicht Gottes Wort gefragt. Und sie fragen hier irgendeinen. Und er sagt ihnen, zieht hin in Frieden, vor Jahweh ist euer Weg, auf dem ihr zieht. Das war auch das war eine Falschaussage. Denn sie hat schließlich den Platz verlassen, den Gott ihnen zugewiesen hatte und aus Kompromissen. Und er sagt einfach, vor dem Herrn ist euer Weg. Das ist schon in Ordnung. Ja, aber wie kann man, ihr Fehler liegt, dass sie den falschen Menschen fragen. Ja? Wie kann ein Mensch, der selber im Ungehorsam lebt, wie kann der jetzt herausfinden, ob die anderen auf dem rechten Weg sind? Ja? Man sucht sich irgendjemanden, der einen bestätigt. Das kennen wir ja auch im Christentum. Man geht von einem zum anderen und fragt den einen Bruder und den anderen Bruder. Und irgendwann findet man einen, der sagt, ja, das passt schon, das ist schon gut so. Und dann hat man eine Bestätigung, oder? Kennt ihr das? Aber so führt der Herr nicht. Man muss das Wort befragen. Und das haben die Daniter nicht getan. Denn dann wäre ihnen klar gewesen, dass sie dort bleiben sollten, wo sie waren, und dass sie dort kämpfen sollen und dort die Feinde besiegen sollen, rauswerfen sollen. Ja, lesen wir weiter. Verse 7 bis 10. Kann jemand lesen? Danke. Also so fromm haben sie geredet, so fromm. Seid, macht doch was, ja, kommt, jetzt seid nicht faul und macht was, tut was für den Herrn. Und der Herr, der hat euch die Feinde in die Hand gegeben. Ja, aber wieso haben sie das nicht gemacht dort, wo sie wohnten? Dort hätten sie ja die Feinde raustreiben sollen. Das war der Auftrag Gottes gewesen. Aber jetzt gehen sie ihren eigenen Weg, aber reden ganz fromm. Der Herr hat euch das in die Hand gegeben. Es ist ein Ort da, wo nichts mangelt, wo alles hat, was man braucht. Ja. Also eine falsche Zuversicht hier aufgrund einer falschen Leitung. Wie sehr kann man sich doch irren? Auch hier kann man wieder davon lernen. Man kann sehr, sehr in die Irre gehen, weil die Grundlage schon falsch war. Ja, wenn die Grundlage nicht stimmt, wenn man das Wort Gottes nicht befragt hat, dann kann man Dinge falsch deuten und könnte dennoch noch fromm reden. Ein sorgloses, friedliches Volk dort im hohen Norden von Israel. Ja, jedenfalls. Die Daniter heuern sich jetzt diesen Leviten an als Priester und vernichten dort diese friedliche Stadt und richten dort ihren eigenen Kult auf. Das lesen wir auch gerade noch, die Verse 11 bis 14. Kann jemand lesen, bitte? Ja, also jetzt, die erinnern sich da an diese, da, das sind Götzenfiguren und da ist ein Priester. Kommt, wäre das nicht eine gute Idee? Sie bieten jetzt diesem Priester gern einen guten Lohn an, packen die Götzen mit ein. Ja, was ist das für ein Gott, den man einpacken kann und mitnehmen? Und jedenfalls... Also sie bogen dorthin ab, heißt es in Vers 15, treten ein in das Haus des Jünglings, das Haus Michas, und fragten ihm nach seinem Wohlergehen. Und 600 mit ihren Kriegsgerät umgürteten Männer, aber die von den Kindern Dan waren, blieben am Eingang des Tors stehen. Also die haben das Haus umzingelt und die anderen gehen rein, die fünf, und nehmen einfach dieses Schnitzbild und das Ephod und die Teraphim, diese kleinen Götzenfiguren, und das gegossene Bild, das Gussbild und den Priester. Vers 18, als jene nämlich in das Haus Michas gingen und das geschnitzte Bild, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild wegnahmen, sagte der Priester zu ihnen: Was tut ihr? Und sie sagten ihm: Schweige, lege deine Hand auf den Mund und geh mit uns. Sei uns Vater und Priester, also Lehrer und Priester in dem Sinne. Ist es besser für dich, Priester zu sein für das Haus eines einzelnen Mannes oder Priester zu sein für einen Stamm und für eine Familie in Israel? Da wurde das Herz des Priesters froh und er nahm das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte Bild und ging mitten unter das Volk. Er denkt sich: Oh, jetzt bekomme ich noch einen besseren Lohn, noch mehr Geld und sogar noch auch Ansehen. Jetzt darf ich sogar Priester in einem ganzen Stamm sein. Das klingt gut. Und sie wandten sich und zogen weg und stellten die kleinen Kinder und das Vieh und die wertvollen Dinge voran. Sie waren schon fern vom Haus Michas, da versammelten sich die Männer, die in den Häusern waren, die beim Haus Michas standen, und holten die Söhne Dans ein. Jetzt kommt der Micha und sagt: So geht das nicht, oder? Sie riefen den Söhnen Dans zu und sie wandten ihr Angesicht um und sagten zu Micha: Was hast du, dass du dich versammelt hast? Und er sagt: Meine Götter, die ich gemacht hatte, die habt ihr genommen und dazu den Priester und seid weggezogen. Und was habe ich noch? Wie sprecht ihr dann zu mir? Was hast du? Was hast du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ja, er sagt ihnen, klagt ihnen sein Leid: Ihr habt mir alles weggenommen. Was habe ich jetzt noch? Nichts mehr. Ja, wenn man sich einen Götzen... ein Götzenbild gemacht hat und er wird einem das Götzenbild gestohlen, dann haben wir wirklich nichts mehr. Wenn man den wirklichen Gott, den wahren Gott, hat er nicht. Oder? Der hat jetzt alle Hände voll zu tun, um sich das wieder zurückzuholen, aber er schafft es nicht. Was bleibt mir noch, ja, wenn ich meine selbst gemachten Götzen, wenn die mir jetzt weggenommen werden? Was bleibt mir dann noch übrig? Hier dürfen wir auch gerade wieder einen Bogen ziehen ins christliche Leben hinein. Man kann sich einige so kleine Götzen machen. Und wenn Gott einem sieht oder aus irgendeinem Grund sie dann weggenommen werden, dann steht man da und sagt: Jetzt habe ich nichts mehr. Weil man nicht in Gott seine Freude, in Gott, in dem unsichtbaren Gott und in seiner übernatürlichen Macht und Kraft, wenn man da nicht seine Freude und seine Genugtuung und seine Sättigung hat, da hängt man sich an irgendwelche selbstgemachten Götzen. Und wenn sie dann weggenommen werden, ja, was bleibt mir noch? Nichts mehr. Nichts mehr übrig. Der Micha weiß gar nichts von dem lebendigen Gott. Er heißt zwar Micha, wer ist so wie der Herr, aber sein Name ist nur noch ein Name. Also er weiß gar nichts von dem lebendigen Gott. Er hat sich einen eigenen Gott zurechtgebastelt. Und der kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Der Gott, den man sich selber bastelt, der kann nicht helfen. Also, hier ist eine sehr wichtige Anwendung. Aber die Söhne Dan sagten zu ihm, lass deine Stimme nicht bei uns hören, damit nicht Männer heftigen Gemüts über euch herfallen und du dich und dein Haus und dich und dein Haus ums Leben und du dich und dein Haus ums Leben bringst. Also dass du dann selber bist dann selber schuld, wenn du und deine Familie dann getötet werden. Und die Söhne Dans zogen ihres Weges, und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück. Jetzt steht er da, mit nichts. Und die Daniter jetzt ziehen weiter, Vers 27. Daniter ziehen jetzt also hinauf und vernichten dort diese friedliche Stadt. So nahmen sie, was Micha gemacht hatte, den Priester, den er besaß, und sie überfielen Laish, ein ruhiges und sicheres Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Und kein Retter war da. Kein Retter für diese Leute dieser Stadt, oder? Kein Retter war da, denn die Stadt war fern von Sidon, und sie hatten nichts mit Menschen zu schaffen gehabt. Und sie lag in dem Tal, das sich nach Bet Rehob hin erstreckt. Hier ein Mord an Unschuldigen. Man könnte sagen, ja, aber das sind ja die Feinde. Wieso sollen sie die nicht niederstrecken? Ja, Moment einmal. Das waren nicht die Kanaaniter. Und hier, ich möchte hier hinweisen auf ein Wort aus dem 5. Buch Mose. Und das hätten die Daniter eigentlich auch kennen sollen. Aus 5. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10. Da sagt Gott ganz klar, wie sie vorgehen sollen, wenn sie in das Land kommen. Es ist alles gesagt. Aber sie haben sich nicht darum gekümmert, was im Buch Mose steht. 5. Mose 20, Vers 10. Oder könnte das jemand vorlesen? Vers 10 bis Vers 18. Danke. Hier haben wir zwei Arten von Städten. Die eine Städte sind ferne, und da sollen die Israeliten anders vorgehen, die in der Ferne, die ferne von dir sind, sollen sie anders vorgehen als mit den Städten der Kanaaniter, Amoriter, Perisiter, Heviter, Jebusiter und so weiter, ja, diese Völker Kanaans. Da sollen sie, bei den Völkern Kanaans sollen sie nichts schonen. Da sollen sie alles radikal vernichten, damit sie nicht lehren, dich zu tun nach ihren Gräueln. Aber die anderen, die jetzt ferne wohnen, wie diese Stadt Laish zum Beispiel, da hätten sie zuerst den Frieden anbieten sollen und hätten dann das Volk einfach frontpflichtig machen sollen. Aber, und erst wenn sie wirklich in Krieg gekommen wären, hätten sie Krieg führen sollen. Und dann hätten sie nur die Männer bestrafen sollen, aber nicht die Frauen und die Kinder. Und was machen die Daniter hier? Sie zerstören alles, ja? Unschuldige Frauen und Kinder und friedliche Männer. Alles wird hier kurz und klein geschlagen. Und die Stadt mit Feuer verbrannt, damit sie dann ihren neuen Platz haben. Sie fragen nicht nach Gottes Wort. Sie handeln einfach in jeder, wie es ihnen gut dünkt. Sie bauten dann die Stadt wieder auf und wohnten darin. In Kapitel 18, Vers 28 am Ende steht das. Und sie gehen dann, sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans ihres Vaters, der dem Israel geboren war. Am Anfang war Laish der Name der Stadt gewesen. Und die Kinder dann richteten sich das geschnitzte Bild auf und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Moses, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis auf diesen Tag, als das Land in Gefangenschaft, bis auf den Tag, als das Land in Gefangenschaft geführt wurde. Also hier ist davon die Rede, dass dieser Levit war dieser Jonathan, der Enkel Moses, und auch seine Söhne werden dann weiterhin Priester. Jemand hat mir gesagt, auch die Kommentare sind sich einig, oder? Habt ihr das auch festgestellt? Dass es doch dieser eine Levit ist und dass es ein Enkel Mose war, der damals zu diesem Micha kam und der dann mitgezogen ist und dessen Söhne dann auch weiterhin die Priester wurden dieses Stammes Dan. Ja. Und sie stellten sich das geschnitzte Bild Michas auf, das er gemacht hatte, alle Tage, solange das Haus Gottes in Silo war. Die früheren Stämme handelten als ausführendes Organ, ich habe mir das hier notiert, die früheren Stämme handelten als ausführendes Organ des göttlichen Gesetzes und Gerichtes über die kananitischen Völker und über die kananitischen Götzenkult, als sie auszogen. Aber hier wird ein eigener Götzenkult aufgerichtet als Institution, als Einrichtung. Also vorher waren die Israeliten die haben die Kananiter bestraft für ihren Götzenkult, und jetzt sind diese Israeliten es, die selber jetzt diesen Götzenkult aufrichten, einen eigenen. Und das ist schlimmer, denn dieser Götzenkult ist jetzt im Namen Jahwes, des Gottes Israels, den sie hier errichten. Nicht im Namen irgendwelcher fremden Götter. Also hier geschieht eine Vermischung des Jahwe, der Jahwe-Religion mit den heidnischen Sitten. Eine Perversion, eine Schändung des Zeugnisses Gottes. Das ist in der Kirchengeschichte auch geschehen. Und dann hören die Heiden von dem Namen Jesus und bekommen aber eine ganz falsche Botschaft. Einen Aberglauben. Zum Beispiel in der katholischen Kirche. Da glaubt man an magische Mittel. An sieben magische Mittel glaubt man in der katholischen Kirche. Man nennt das die sieben Sakramente. Ja, die Taufe ist ein magisches Mittel. Und die Hostie beim Abendmahl, bei der Kommunion der Katholiken, das ist ein magisches Mittel. Durch diese Hostie nimmt man jeden Sonntag Jesus auf. Und die Beichte ist ein magisches Mittel. Der Priester, der vergibt dir die Sünden, muss es ihm einfach sagen. Dann vergibt er dir die Sünden, musst aber als Strafe 10 Vater Unser beten. Und dann haben wir die magische Mittel der Krankensalbung. Wenn du stirbst, ja, dann lass dich noch salben, damit die Seele dann nicht so lange im Fegefeuer bleibt, wenn sie stirbt. Also alles im Namen des Christentums, aber heidnische Dinge. Reliquienkult. Man hat irgendwelche heilige Gegenstände und heilige Stätten eingeführt. Ja. Im Christentum gibt es keine heiligen Stätten mehr. Gotteshäuser und so weiter. Das ist alles eine Vermischung der christlichen Religion mit irgendwelchen Traditionen und heidnischen Gedanken. Ja, hier also Theokratie nur noch äußerlich, nur noch der Form nach. In Wirklichkeit haben wir hier Anarchie. Niemand regiert wirklich. Kein Wunder, dass diese Theokratie eines Tages ersetzt wird. Man sagt, es funktioniert nicht. Aber es funktioniert nur deshalb nicht, weil diese Menschen nach den eigenen Gedanken leben und nicht nach, sich nach Gott ausrichten. Sie haben den Sinn für die Heiligkeit Gottes verloren und kennen das Wort Gottes nicht mehr. Das dürfen auch wir nicht zulassen, dass wir den Sinn für die Heiligkeit Gottes verlieren, dass der Gottesdienst zu einer Geldangelegenheit wird. Die katholische Kirche hat das auch gemacht. Die hat das Messopfer, also der Gottesdienst, wurde zu einem Mittel, wodurch man sich die Seele aus dem Fegefeuer, die Fegefeuerstrafen verkürzen kann. Also wenn man zur Kirche, zum Pfarrer geht und sagt, ich möchte, dass für mich eine Messe gelesen wird, dann bezahlt man die Messe, ja, also sich 200 Euro, dann macht der Pfarrer, dann sagt er bei dem Messgottesdienst, sagt er, diese Messe ist ist für die und die Person, oder er sagt meistens die Person gar nicht dazu, die ist auf gewisse Meinung, heißt es dort so nach dieser Formel, und dann wird die Messe gefeiert, und diese Messe, was da gefeiert wird, und die 200 Euro, die er bezahlt hat, die verkürzen seine Fegefeuerstrafen. Man lässt sich also eine Messe lesen, sagt der Katholik. Das sind alles heidnische Bräuche, die aber da sind in der katholischen Kirche. Aber nicht nur in der katholischen Kirche ist das geschehen. Die Gefahr ist immer da, dass auch in der Gemeinde Jesu also Geistliches mit Fleischlichem vermischt wird. Und dass Menschen es sind, die hier dann die Führung übernehmen und lenken und nicht mehr das Wort Gottes. Oder das Geld, dass das Geld die Führung übernimmt, das Geld das Sagen hat. Ja, da gibt es so Leute, die geben das Geld, und der Prediger muss deshalb das predigen, was die Geldgeber sagen. Ja. Und wenn er was anderes predigt, dann bekommt er halt das Geld nicht mehr. Also hier sehen wir den Verfall des wahren Gottesdienstes. Ein ganzer Stamm fällt hier in den Götzendienst im Namen Jahwes. Äußerlich gesehen im Namen Jahwes. Und dann gehen wir weiter zum zweiten Nachwort.
Ja?
Ja, ich habe gehofft, dass niemand die Frage stellt. Das ist nämlich schwierig. Und die Übersetzer tun sich auch schwierig, und deshalb haben manche Übersetzer hier statt Land Lade. Oder? Habt ihr das schon mal gefunden irgendwo in irgendwelchen Übersetzungen? Wird statt, also nicht bis das Land in Gefangenschaft geführt wurde, sondern bis die Lade in Gefangenschaft geführt wurde. Weil man nicht weiß, was ist das hier für Gefangenschaft. Ja, es kann ja nicht sein, dass die babylonische oder assyrische Gefangenschaft gemeint ist, denn das würde ja bedeuten, dass das Buch Richter erst nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde, dann wäre das ja erst im Jahr, also 500 Jahre später geschrieben worden. Das ist auch nicht gut denkbar. Und es wäre auch, es passt auch sonst nicht, denn wir haben ja gesehen, dass zu dieser Zeit ja noch die Jebusiter, zur Zeit der Abfassung des Buches, ja die Jebusiter immer noch in Jerusalem wohnen. Das haben wir gelesen bis auf diesen Tag. Kapitel 1, Vers 21 hatten wir gelesen, die Jebusiter wohnen immer noch in Jerusalem bis auf diesen Tag. Also das heißt, das geht nicht. Ja? Das wäre ein Widerspruch. Das heißt, jetzt müssen wir überlegen, ist da irgendeine lokale Gefangenschaft gemeint? Oder ist es tatsächlich ein Textfehler? Das heißt, soll man wirklich statt Land Lade lesen? Und ich habe hier noch keine, ich muss sagen, ich habe mich hier noch zu wenig damit befasst. Vielleicht hat jemand von euch etwas schon gelesen im Kommentar. Hat jemand was zufällig gelesen in dieser Hinsicht? Haben die Kommentare da etwas geschrieben? Das sind auch schwierige Fragen. Es kann sein, dass er irgendeine kleinere Gefangenschaft meint, von denen wir nicht wissen. Oder er meint er wirklich die Zeit, wo die Bundeslade in Gefangenschaft geführt wurde, das wäre dann in 1. Samuel Kapitel 4, wo dann die Philister die Bundeslade genommen haben. Aber das klingt ein bisschen komisch. Erstens, man spricht nicht von einer Gefangenschaft. Dass man, die Bundeslade führt man nicht in eine Gefangenschaft. Außerdem müsste man den Text verändern und das ist nicht erlaubt. Also manche sind so dreist und tun das und verändern einfach den Text. Aber alle, auch die griechische Übersetzung hat hier bis zur Gefangenschaft des Landes. Ja. Das heißt, wir müssen den Text auf alle Fälle stehen lassen, wie er steht, und dürfen da nicht irgendwelche eine Korrektur vornehmen und sagen, ja, vielleicht haben sie falsch abgeschrieben. Das ist, wenn es keine Handschriften gibt, die das sagen, dann dürfen wir das auch nicht tun. Und der hebräische Text ist klar und der griechische Text ist auch klar. Es geht also, es ist schon richtig, dass hier das Land steht. Also muss diese Gefangenschaft irgendeine lokale Gefangenschaft gewesen sein, von der wir aber nichts wissen. Und das Land muss nicht das ganze Land Israel sein, es kann auch nur diese Gegend dort sein, das Land der Daniter. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, mehr weiß. Gut, in Kapitel 19, ja, Kapitel 19 haben wir also zuerst wieder eine Vorgeschichte. Kapitel 19 bis 21, der Verfall der allgemeinen Versammlung. Zuerst die Vorgeschichte und dann diese Geschichte, wie die allgemeine Versammlung vorgeht gegen Benjamin. Also, ich habe hier, um es zu erleichtern, habe ich hier mal, das möchte ich gerade vorne hinstellen, dann tun wir uns etwas leichter. Ich habe hier einfach mal diese Punkte, was geschieht in diesen Kapiteln. Bevor wir lesen, wollen wir einfach die Überschriften oder diese Zusammenfassung hier lesen. Ich habe sie als Folie, damit wir uns leichter tun, projiziert. Also ein Levit will nicht bei den Jebusitern übernachten, weil er sich denkt, das sind ja Heiden, oder? Und wenn man zu Gast kommt bei Heiden, dann könnten die einem Übles antun. Also lieber nicht bei den Jebusitern übernachten. Und dann geht er in die Stadt Gibea Benjamin und er leidet dort eine ganz schlimme Schandtat, viel schlimmer, als er bei den Jebusitern je erlitten hätte. Also es geht beim Volk Gottes schlimmer zu als bei den Heiden. Das ist in Kapitel 19. Und dann haben wir in Kapitel 20, wird dann dieser Mann die ganze versammelte Gemeinde zusammenrufen, er wird in ganz Israel wird er versammeln, und die versammelte Gemeinde befragt dann den Herrn, was sie tun sollen, und sie wollen dann den Stamm Benjamin bzw. die Stadt Gibea Benjamin züchtigen. Und Gibea Benjamin wird dann aber geschützt von allen Benjaminitern. Die Benjaminiter sagen sich, nein, wir geben die Stadt nicht preis. Und es geht schließlich jetzt auch um unseren eigenen Ruf. Und dann schützen der ganze Stamm Benjamin schützt diese Stadt. Und jetzt befragt die versammelte Gemeinde den Herrn, wer soll zuerst hinaufziehen gegen die Benjaminiter, um gegen sie zu kämpfen. Und bei dem Versuch, Benjamin zu züchtigen, erleidet Israel dann zwei empfindliche Niederlagen, wo sie stark dezimiert werden, denn die Benjaminiter sind gewaltige Kämpfer. Und Israel weint dann in Bethel vor den Herrn. Israel besinnt sich, dass man sich demütigen soll vor dem Herrn und tun das dann auch. Und der Herr erhört ihre Bitte. Und Israel wird dann schließlich in der nächsten Kampf, sie fragen nochmal den Herrn und der Herr ermutigt sie, sie sollen nochmal raufziehen. Und Israel besiegt dann schließlich die Benjaminiter und zerstört rücksichtslos den ganzen Stamm und verbrennt alle Städte der Benjaminiter. Es bleiben nur ein paar Männer übrig, die sich irgendwohin flüchten können, an einen Felsen und verstecken können. 600 Männer der Benjaminiter bleiben übrig, alles andere stirbt. Und Israel schwört, in seinem Zorn über die Benjaminiter schwört Israel, niemand wird seine Tochter den Benjaminitern zur Frau geben. Also einen heiligen Eid vor dem Herrn legen sie ab, dass sie ihre Töchter nicht den Benjaminitern zur Frau geben werden. Das war schon vorher geschehen, dieser Schwur. Und, aber bei dieser Sache mit dem Schwur, da fehlte zufällig, oder aus einem gewissen Grund, fehlte eine Stadt. Das war die Stadt Jabesch in Gilead. Diese Israeliten fehlten bei dem Schwur, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, wir wollen nicht einen vorschnellen Eidschwur ablegen. Ja? Und genau das wird ihnen dann zum großen Nachteil werden, ja, zum Tod werden. Israel bereut seine Tat und jetzt besinnen sie sich an den Eid, den sie getan haben. Oh, wir dürfen den Benjaminitern keine Töchter geben. Jetzt haben wir keine Töchter mehr. Ja, was machen wir jetzt? Und dann schauen sie, ja, wer war denn jemand nicht dabei bei dem Eidschwur? Und dann kommen sie drauf, ah ja, Jabesh in Gilead war nicht dabei bei dem Eidschwur. Und dann gehen sie und schlagen alles tot, was in Jabesh und Gilead wohnt. Eine ganze Stadt erschlagen sie mit den Kindern, den kleinen Kindern, die Frauen, die Männer, mit Ausnahme von den Jungfrauen, denn die brauchen sie ja. Und diese 400, das sind 400 Jungfrauen, die dann übrig bleiben, und die geben sie dann den Benjaminitern, aber die Benjaminiter sind 600 Männer. Jetzt haben wir immer noch zu wenig. Jetzt haben wir 400 Jungfrauen, aber wir brauchen noch 200. Ja, was machen wir jetzt? Und jetzt haben sie noch einen Trick. Jetzt organisieren sie eine Massenvergewaltigung und sagen den Benjaminitern, geht einfach hin und holt sie euch. Wir haben sie euch ja nicht gegeben, ihr stehlt sie euch einfach, ja. Die haben da ein Fest in Silo, da sind viele Mädchen, die tanzen da und ihr müsst halt im Hinterhalt warten und dann, wenn sie vorbeigehen, dann schnappt sich jeder eine und fertig. Ja. Und dann sind wir frei von, und wir haben unseren Eid nicht gebrochen. Wir haben ja nichts getan, ihr habt sie ja selber geholt. Oder? Also durch einen Trick umgehen sie, und durch einen bösen Trick umgehen sie ihren eigenen vorschnellen Eid, den sie da gemacht haben. Das ist die Geschichte. Ja.
Gibt es im Stammbaum Erbe Pinhas, oder ist das wirklich der Pinhas, das ist so früh noch da?
Kapitel 20, Vers 28. Das kann kein anderer sein als dieser bekannte Pinhas, der Sohn Eleasars. Ja. Ach so, ja. Jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr, unsere klugen Kommentare zu befragen. Oder hat jemand sich befasst damit?
Die Kommentare, die ich gelesen habe, haben gemeint, dass die letzten drei Kapitel schon sehr früh sind.
Ja, also das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, die man hier offen lassen kann. Denn dass man jetzt dass man sagt, das sei ein anderer Pinchas des Sohnes Eleasars, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, oder? Das ist ja, denn es gab ja, wenn sogar genau da steht, das ist der Enkel von Aaron, ja. Also dann muss es der gleiche Pinchas sein. Das würde bedeuten, er ist dann schon etwas älter geworden natürlich mittlerweile, aber es ist immer noch derselbe, und die Zeit, diese Sache würde dann also schon in den frühen Jahren der Richterzeit stattgefunden haben und nicht erst spät.
Der war auch eigentlich ein ziemlich gottesfürchtiger Mann.
Ja. Nun, der steht auch nur vor der Lade. Was wäre da das Problem? Das war, ja, das ist gut. Das war auch richtig, was sie hier tun. Sie fragen den Herrn. Das ist Theokratie. Da, hin und wieder kommen sie dann doch wieder zu dem Punkt, oder? Gerade da, wo sie dann Probleme haben, demütigen sie sich ja vor dem Herrn und befragen Gott, und der Herr in seiner Gnade sagt ihnen, ja, gibt ihnen eine Weisung, sagt, ja, es ist schon richtig, was ihr tut. Allerdings, was sie dann tun, ist nicht alles richtig, ja? Dass sie hinaufziehen und die Gemeindezucht ausüben an Benjamin ist richtig. Aber wie sie es dann ausüben, das ist die große Frage. Ja? Und was sie dann noch für Tricks machen. Ja, also wir müssen ja annehmen, dass diese ganze Ereignisse, die hier geschehen, in den frühen Jahren der Richter geschahen. Das würde auch bedeuten, dass Kapitel 19 und 20 und 21 lange Zeit vor Kapitel 17 und 18 geschah. Denn die Daniter zogen ja erst später hinauf. Wie wir gestern festgestellt haben. Ja, lesen wir den Text und sehen wir die Lektionen, die wir daraus lernen können. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist jetzt um, dann machen wir hier die Pause und nachher etwa 10 Minuten oder gute 10 Minuten Pause und dann machen wir weiter. Wir beten noch zum Abschluss. Vater, wir danken dir für diese warnenden Beispiele auch, die wir hier haben in den letzten Kapiteln der Richter. Wir beten, dass du uns auch hilfst, dass wir in unseren Handlungen uns nach dem Wort ausrichten und dass du auch Gnade schenkst, dass dort, wo Gemeindezucht nötig wird, dass das rechte Maß erhalten bleibt, das Maß, so wie du es in der Schrift vorgegeben hast und nicht Menschen zerstört werden durch übermäßigen Zorn und fleischlichem Eifer für die Sache Gottes. Amen. Amen.